D-Radio Wissen. Dein Sonntag.
Wie immer in der ersten Stunde von 10 bis 11 sitzt mir ein Gast gegenüber und wir frühstücken gemeinsam, genau wie viele von euch wahrscheinlich auch. Allerdings habe ich mir heute Morgen durchaus ein paar mehr Gedanken gemacht, was ich meinem Gast überhaupt anbieten darf, damit er nicht sofort wieder angewidert oder beleidigt das Studio verlässt. Noch ist er hier. Guten Morgen, Valentin Thoren. Hallo.
Hallo, Morgen.
Du bist Journalist und Dokumentarfilmer und hast mit deinem Film Taste the Waste einen preisgekrönten und gefeierten Beitrag zur Debatte beigesteuert, wie wir uns ernähren und wie wir mit Lebensmitteln in den Industrieländern umgehen, wie sie verschwendet und weggeworfen werden. Ist es für dich Fluch und Segen zugleich, dass du so viel über Lebensmittel und ihre Entstehung weißt, dass du sie teilweise gar nicht mehr genießen kannst, wenn du nicht wirklich hundertprozentig sicher bist, wo sie herkommen zum Beispiel auch?
Ja, also das könnte man jetzt vermuten. Andererseits, ich kann da schon ein bisschen abstrahieren. Also klar, man hat, wenn man ausgeht im Restaurant und tatsächlich mal Fleisch genießt, und da bin ich eigentlich besonders kritisch, weil die Bedingungen, wie Fleisch produziert wird, die kennt man ja. Aber ehrlich gesagt, ich kann nicht überall und immer fragen, wo kommt das jetzt her? Ich finde das ein bisschen sehr strenge Art und Weise zu leben. Also ich esse morgens zum Beispiel einfach gar kein Fleisch. Macht es mir
gut,
besser.
Gut, dann lassen wir den Aufschnittsteller, den schieben wir schon mal zur Seite. Käse ist aber auch da. Und ich habe Äpfel aus meinem Garten mitgebracht. Ja, also das war mir halt wichtig, dass du auf jeden Fall etwas. Und wir haben selbstgemachten Johannisbeer-Gelee, allerdings nicht von mir. Der ist da. Die Brötchen sind auch vom Bäcker, zumindest von mir aus dem Ort. Also da weiß ich, es ist jetzt keine riesige Kette. Ist das zum Beispiel halt auch wirklich so ein Kriterium?
Ach, dich, also ja? wenn die Teiglinge aus Rumänien oder so oder Polen kommen und hier aufgebacken werden, also wobei es auch beim Kleinbäcker, weißt du das nicht mehr sicher, aber das Handwerk verschwindet. Also ich finde, das gehört, da muss man die ganze Kette betrachten, nicht nur, wo wird das Lebensmittel angebaut.
Und wo kommen denn deine Sonntagsbrötchen normalerweise her?
Die wenn kommen du jetzt von meinem zu Hause? Bäcker um die Ecke, weil ich nicht da gibt es bestimmt bessere in der Stadt, weil ich jetzt nicht kilometerweit gehen möchte. Der ist okay. Ich müsste den eigentlich mal fragen, was der mit seinen Retouren macht. Also beim Backen ist es ja noch viel schlimmer, als dass das Zeug irgendwo im Ausland vorgefertigt wird, ist ja, dass wir immer 20% mehr backen, als wir eigentlich verzehren. Jeden Tag wird 20% der Produktion auf den Müll gekickt und das ist einfach furchtbar.
Es ist wirklich ein Wahnsinn. Also ich habe Taste the Waste mir natürlich jetzt nochmal angeschaut im Zuge unseres Treffens jetzt hier heute Morgen, und was mir wirklich da in Erinnerung geblieben ist oder was ganz prägnant ist, dieser Bäcker, der sein altes Brot verfeuert. Dass ihr in dem Film wirklich, was heißt herausgefunden habt, aber dass dieser Bäcker sagt, altes Brot hat den gleichen Heizwert wie Holz. Also das ist ja sensationell. Das ist doch.
Ich denke mir immer, das ist natürlich, Brotverbrennen ist pervers. Ja. Aber das ist ausgerechnet auch noch ein Bäcker, der sehr bewusst mit seinen Resten umgeht. Er gibt auch was an die Tafel. Und er hat auch einen Tierfutterhersteller, den er beliefert. Und es bleibt trotzdem was übrig. Man muss sich einfach vorstellen, diese Menge an Brot, die übrig bleibt, die täglich übrig bleibt, die würde reichen, um in Deutschland, um Niedersachsen zu versorgen. Das ist so viel, auch die Tafeln werden damit überfordert. So viele Bedürftige gibt es in Deutschland gar nicht. Also es ist nur, weil wir halt immer frisches Brot wollen. Und jetzt könnte man noch sagen, beim Weißbrot kann man es noch nachvollziehen. Das ist am zweiten Tag wirklich nicht mehr so gut. Das wird halt hart. Aber alles andere, Roggenbrot, Vollkornbrot, hält wunderbar. Und das haben auch einige für sich als Marktlücke entdeckt. Es gibt inzwischen so Zweitmärkte, die dieses Brot vom Vortag, und zwar dieses qualitativ Gute, verkaufen.
Am 18. Februar 2011 feierte der Dokumentarfilm Taste the Waste Premiere bei der Berlinale. Er wurde in mehreren Ländern gezeigt und hatte die Diskussion angeheizt, wie wir mit unseren Lebensmitteln umgehen, wie wir sie vernichten und was wir damit anrichten. Valentin Thoren, der Macher dieses und viele anderer Filme, der ist heute Morgen mein Gast bei D-Radio Wissen, dein Sonntag. Gab es bei dir eine Schlüsselsituation in deinem Leben, wie du auf die Idee gekommen bist, diesen Film zu machen?
Ja, die gab es, und zwar so 3-4 Jahre vorher. Wir haben eine kleine Reportage, muss ich sagen, es war eher so als Sozialreportage ausgelegt, über Mülltaucher oder Containerer gemacht, also die Lebensmittel aus den Supermarkttonnen holen Und mir war nicht ansatzweise klar, welche Mengen das sind. Aber die haben mir die Augen geöffnet. Ich muss wirklich sagen, das ging ein bisschen. Ich hatte das schon mal gesehen als Jugendlicher. Wir waren mit dem Fahrrad in England unterwegs und da ist uns das Geld ausgegangen und wir hatten so ein bisschen Abenteuerlust und wollten eine Woche in London ohne Geld verbringen und haben uns deswegen auch schon mal angeschaut, was da auf den Großmärkten weggeworfen wird. Und also eine Kiste Pfirsiche, drei sind verfault, die ganze Kiste wird weggeworfen. Es war ganz leicht, sich zu versorgen. Man musste sozusagen nur an die Orte gehen, wo das gemacht wird.
Und ein bisschen über seinen Schatten springen doch auch, ne? Oder fiel dir das gar nicht schwer?
Ich sag damals jetzt mal Dinge. Fiel's mir nicht schwer. Mhm. Es war ein Tipp von einem Obdachlosen. Und natürlich, wir waren nicht wirklich arm, aber da war viel Interesse da, diese Welt zu erkunden am Rande der Gesellschaft. Und dann sind wir da natürlich in unser normales bürgerliches Leben zurück. Aber 30 Jahre später, fast 30 Jahre später, das wiederzusehen, zu spüren, vor allem dieses Gefühl der Wut. Und dann, was ich besonders interessant fand, das war ja ein Sonntagnachmittagssendeplatz, da ist ein Publikum, was nicht sehr politisch ist. Und die zu sehen, dass sie die gleiche Wut empfinden. Ich hatte so viel emotionale Reaktionen von Zuschauern, hatte ich noch nie an einem Sendeplatz, wo es sonst nie irgendwelche Reaktionen gibt. Also das war wie ein Auftrag. Hey, da musst du weiter hinterhergehen. Und ich habe dann irgendwann mal mit ein bisschen Recherche auch festgestellt, es gab in Deutschland zwar nichts dazu, aber im Ausland schon ein bisschen. Also ich konnte mir die Größenordnung langsam vorstellen und dachte, okay, das lohnt sich, hier ein paar Jahre deines Lebens reinzustecken.
Wie viele Lebensmittel hast du denn in deinem Haushalt vorher weggeworfen, bevor du diesen Film gemacht hast?
Also ich glaube, ich war nie einer, der sehr stark an das Mindesthaltbarkeitsdatum geglaubt hat. Ich habe immer, weiß gar nicht, war das, das ist eine Erziehungssache. Also meine Eltern kommen, Mutter aus dem Metzgershaushalt, Vater Bauerhaushalt. Also wer so ein bisschen mit Lebensmittelherstellung zu tun hat, der weiß auch, der hat das gelernt, wann ist was gut, wann ist was schlecht. Aber viele andere haben das halt eben verlernt. Also weggeworfen habe ich trotzdem auch. Also meine, das mache ich auch heute noch, man kommt nie auf null runter. Das schaffst du gar nicht. Gerade heute Morgen festgestellt, Mist, Marmelade im Kühlschrank vergessen, war nur noch ein Rest drin, aber schimmelig, ja, das hilft nichts, muss weg.
Was mir da immer verschimmelt, ist Pesto zum Beispiel. Ja, ne? Also wenn man es jetzt, ne, das ist egal, ob man mit einem frischen Löffel reingeht oder sonst was, ja, das ist dann leider irgendwie.
Nach einer gewissen Zeit, ja. Also es ist ein bisschen Kühlschrankmanagement auch. Also da bin ich ein bisschen strikter geworden, da unterstütze ich meine Frau, vor allem die ist viel strenger als ich, muss ich sagen. Also das ist schon auch, dass wir mal in die hinteren Ecken gucken, weil, also was, Hand aufs Herz, also es ist keine große Arbeit, aber dieser Kühlschrank ist ja auch was Bequemes. Tür zu, man sieht es nicht mehr. Wenn da eine gläserne Front hätte, würde man ganz anders kochen.
Ja. Wie hat denn wirklich diese Arbeit an dem Film oder an den vielen Filmen, muss man ja wirklich sagen, dein Leben persönlich verändert?
Bei mir hat es komischerweise etwas verändert, was wir gar nicht thematisiert haben bei Taste the Waste. Ich esse sehr viel weniger Fleisch, weil man fängt an, sich, das ist einfach, also wenn man feststellt, oh, da wird wahnsinnig viel weggeworfen. Ich selber schmeiße auch unnötigerweise weg. Da fängt man sich an, Gedanken zu machen, wie werden die Lebensmittel eigentlich hergestellt, wo kommen die eigentlich her? Und natürlich die Wertschätzung bei Fleisch, wenn man da so ein bisschen sich Gedanken macht, dann kommt man eigentlich drauf, dass 80-90% von unserem Fleisch unter Bedingungen hergestellt wird. Die kann man eigentlich nicht tolerieren. Also ich habe früher fast täglich was gebrutzelt und das ist jetzt auf ein Viertel oder so zusammengeschnurrt, der Fleisch. Ich esse immer noch Fleisch, bin nicht Vegetarier geworden, aber achte sehr genau.
Wenn deine Mutter aus der Metzgerhaushalt kommt, dann wird es auch schwer, aber gut, ja. Das Thema Essen, Ernährung und die damit verbundenen Konsequenzen für unser Klima, die sind ja so die großen Themen, die sich in deiner Arbeit immer wieder finden. Der nächste große Film, den du nach Taste the Waste gedreht hast, heißt Die Essensretter. Der Film, der gibt Lösungsmöglichkeiten, wie man das Problem angehen kann, dass wir viel zu viel wegwerfen und man besser lokal seine Lebensmittel bezieht. Ich habe mir hier einen Ausschnitt aus dem Trailer, den er zu diesem Film gemacht hat, dass wir mal so einen kleinen Eindruck bekommen.
Den meisten ist sicherlich bewusst, dass wir in Europa noch viel Raum für Verbesserungen haben. Wir produzieren jährlich etwa 89 Millionen Tonnen an Lebensmitteln für den Müll. Ein Großteil davon könnte leicht vermieden werden. Das ist aber nur ein Teil der Geschichte.
Die EU möchte den Lebensmittelabfall bis 2020 um die Hälfte reduzieren. Dennoch häuft sich der Müll entlang der ganzen Produktionskette weiter an. Warum ist es so schwer, unsere Verschwendung von Essen zu reduzieren?
Der Kunde reagiert so, wie er angelegt ist, nämlich mit Aussortieren. Er sucht sich für sich immer das Schönste raus. Erst wenn nichts Perfektes mehr da ist und er in einer Notsituation ist, wird er sich sozusagen die kleine Kartoffel, die krumme Möhre oder den schorfigen Apfel nehmen.
Wir zeigen Betriebe aus ganz Europa, die Wege gefunden haben, unsere Nahrungsmittel vor der Zerstörung zu bewahren.
Generell ist uns halt wichtig zu zeigen, wie Natur aussieht. Und wir denken halt, dass viele Leute das heutzutage vergessen haben.
Und dass halt etliche von diesen Schönlingen oder besonderen Gemüsefiguren oder Formen sonst im Müll landet.
Bei uns in Bayern sagt man ja immer, die Augen sind größer als der Magen bei manchen Leuten.
Es war erst eine Überraschung, dass die halbe Haxe kam. Ja. Aber dann nach Überlegung war es eigentlich genau richtig.
Fleischportionen mit 300, 350 Gramm ist immer noch Standard. Wir sind der Meinung, 200 Gramm Fleisch reichen vollkommen aus. Und der Gast merkt es aber im Magen, es gibt ein angenehmes Sättigungsgefühl.
Das mal so ein kleiner Einblick in die Filmwelt von Valentin Thurn, meinem heutigen Gast heute Morgen hier bei Dein Sonntag bei D-Radio Wissen. Wenn du wirklich so ein Filmprojekt angehst, oder sagen wir so, erstmal, war das die logische Konsequenz nach Taste the Waste, dann jetzt diesen Antwortfilm zu machen?
Ja, das ging relativ schnell. Das war also für mich auch überraschend. Also ich meine, wir haben natürlich darauf angelegt, eine gesellschaftliche Debatte auszulösen. Das heißt, wir haben nicht nur den Film gemacht, wir haben mit Social Media, also Facebook und anderen, mit einer Webseite, einem Buch, Kochaktionen in den Fußgängerzonen, wir haben versucht, da ein bisschen mehr Wind zu machen. Das hat auch geklappt.
Aber was heißt, dann, das hat geklappt? Also was gab es für Reaktionen?
Das Verrückte ist ja, das hat in die Breite geklappt. Ich habe hier, weiß ich nicht, auf dem Wochenmarkt stand ich mal in der Reihe, da haben die Leute über Lebensmittelverschwendung geredet. Die waren nicht im Kino und die werden auch nie ins Kino gehen, weil das eine Generation ist, die es gar nicht tut. Aber die hat diese Debatte miterfasst.
Mhm. Hast du schon gehört? Sprich, die Medien sind halt wirklich dann auch drauf angesprungen. Und es ist ja ein großes Thema. Also seit ein paar Jahren, auch schon vor Taste the Waste, hat man ja schon drüber gesprochen. Zum Beispiel die Mülltaucher auch.
Das stimmt. Das Komische ist, dass es in Deutschland kein Thema war, die Größenordnung. Viele von uns wussten vielleicht in ihrem kleinen Bereich, diese Gesellschaft ist verschwenderisch. Aber tatsächlich war es kein Thema. Die Lebensmittelverschwendung war in Deutschland, es gab keine Universität, kein Amt, man wusste nicht, also die Größenordnung, die Hälfte aller Lebensmittel, das ist ja so gigantisch, dass man hätte eigentlich schon längst reagieren müssen, das gibt es ja schon seit Jahrzehnten. Mhm. Und trotzdem hat das keiner, auch keine Umweltorganisation oder so, die das alles kritisch betrachten, die haben über Verpackungsmüll geredet und was, aber das haben sie übersehen. Kann man nicht anders sagen. Ich weiß es nicht genau, weswegen. Ich habe immer so eine küchenpsychologische Erklärung, dass das etwas ist, was wir verdrängen, weil wir tun es ja täglich, wir tun es aber ungern und deswegen tun wir möglichst die Gedanken daran verdrängen. Und ich glaube, was individuell passiert, passiert auch gesellschaftlich. Aber was mich bei der Reaktion fast noch mehr gefreut hat, als dass das jetzt sozusagen, es war der Film, der am meisten Zuschauer in dem Jahr in den deutschen Kinos hatte, oder den Dokumentarfilm, über 100.000 Zuschauer, wir waren in Talkshows und so weiter. Aber noch mehr gefreut hat mich, dass es einzelne Personen dazu inspiriert hat, etwas dagegen zu tun, ein Unternehmen zu gründen oder aus einem Unternehmen, wo sie waren, also ein Supermarktdirektor zum Beispiel, haben sie nach Lösungen gesucht und etwas ausprobiert. Und das ist in ein, zwei Jahren so viel gewesen, dass wir gesagt haben, wir müssen einen Film draus machen. Da ist schon so viel, da tut sich schon so viel, da ist eine Bewegung entstanden.
Also zum Beispiel die Jungs jetzt Kartoffelkombinat, die stellst du vor bei den Essensrettern, die gehen halt zu den Leuten hin und bringen ihnen ihre Lebensmittel aus regionalem Anbau und bringen es ihnen halt vor die Tür. Ist das zum Beispiel entstanden, diese Idee des Kartoffelkombinats, den Namen finde ich alleine schon gut, haben die vorher Taste the Waste gesehen und haben das daraufhin begründet?
Tatsächlich, das ist so ein Beispiel, das mich echt freut. Also der erste Newsletter von denen beginnt, wir haben Taste the Waste gesehen und beschlossen, etwas zu machen. Also wenn ein Film sowas auslösen kann, dann muss ich sagen, bin ich tatsächlich stolz darauf. Mhm. Also die machen auch, das ist auch wirklich ein schönes Projekt. Ich will jetzt nicht sagen, dass nicht vieles, gerade in diesem Bereich Lebensmittel, das war schon ein großes Thema und wird auch weiter eins bleiben, nicht auch ohne entstanden wäre. Aber dieser Blick auf das, was wir aussortieren, ich weiß nicht genau, den musste man erst wecken. Also es war aber nicht so, dass ich das Gefühl hatte, ich muss Leute erstmal lang überzeugen. Es war eher so, dass man einer im Kino sagte, man fühlt sich ertappt. Also die Leute wussten das alle irgendwo instinktiv und sind nur aufgeweckt worden.
Wenn ich dich als Weltverbesserer vorstellen würde, was würdest du dazu sagen?
Och, für mich ist das keine Beschimpfung. Ja klar, habe ich jetzt einmal einen Beweggrund, das Ganze zu machen, weil ich glaube, ja, dass wir tatsächlich etwas besser machen können und sollten.
Seit 1990 machst du Filme, die im Fernsehen ausgestrahlt werden. Damals vor knapp 25 Jahren ging es los mit 3 Filmen für Arte. Streifzüge durch das Atlasgebirge, zumindest verrät mir das Wikipedia. Ich hoffe, dass das so stimmt. Das klingt sehr romantisch und ein bisschen nach Abenteuer, vor allem wenn man wie du auch Geografie studiert hat. Da zieht man dann so mit einem Kamerateam durch die marokkanischen Berge und erlebt tolle Dinge, für die man dann auch noch bezahlt wird. Waren das so deine Motivation, damals Dokumentarfilme zu drehen?
Also es fing mit dem Tierfilm an, wobei ich gerade zu diesem Film aus dem Atlasgebirge sagen muss, diese erste Serie, da habe ich nur Material eines Kameramannes bearbeitet, wo ich nicht beim Dreh dabei war.
Schade, oder?
Gerne gewesen, ja. Aber habe ich dann bei den nächsten Filmen gemacht.
Also sprich, das ist schon auch eine Hauptmotivation, ist dieses Entdeckertum, dieses wirklich rausgehen und Dinge zu erleben und an Orten zu sein, wo andere Menschen vielleicht nicht ohne weiteres hinkommen, vor allem nicht während ihrer Arbeitszeit.
Also ist vielleicht ein Grund, Geografie zu studieren und was ich da auch noch ein bisschen gelernt habe, ist dieses vernetzte Denken. Aber ja, sicher, also es ist ein bisschen mühsam, wenn man das auf die Stunde umrechnet, wird man dann natürlich nicht unbedingt gut bezahlt, aber man wird entlohnt mit einem spannenden Arbeitsumfeld, ja.
Du hast nicht nur Geografie, Ethnologie und Politik studiert, sondern warst dann auch an der Journalistenschule in München und hast dort 1986 deinen Abschluss gemacht. Wenn man damit fertig ist, dann kann man sich ja so einige journalistische Karrieren aussuchen. Die Bild-Zeitung kam bei dir wahrscheinlich schon damals nicht in Frage, oder?
Nicht wirklich, nein. Also, was ich sagen muss, wir hatten Lehrer oder Tutoren aus allen Medien und der Mensch von der Bild-Zeitung, das war einer, der beim Schreiben am präzisesten und schärfsten, der hat mir einfach klar gemacht, dass Schreiben für Boulevard richtig schwierig ist. Mhm. Ich finde nach wie vor, was die Bild-Zeitung macht, ist unter aller Sau, ist menschenverachtend und hat sich leider auch nur graduell gebessert. Wäre für mich damals kein Arbeitsplatz gewesen. Nee, definitiv nicht. Ich habe es tatsächlich bei einer Lokalzeitung, Badische Zeitung und beim NDR Radio und Fernsehen probiert. Das fand ich einen ganz interessanten Vergleich von Qualitätsmedien privat und öffentlich-rechtlich. Und ich habe mich dann entschlossen, den öffentlich-rechtlichen Weg weiterzugehen. Finde auch nach wie vor, dieses System ist, also Taste the Waste zum Beispiel wäre ohne NDR und WDR gar nicht möglich gewesen. Mhm. Ich weiß nicht, die Privaten hätten sowas nicht gemacht, muss man leider sagen.
Ja, oder in einer ganz anderen Form. Ich meine, die machen auch Filme über Mülltaucher. Aber
das war super, dass die anschließend dann das Thema aufgenommen haben. Rach zum Beispiel auf RTL und so, das stimmt. Ja, sie haben es auf eine andere Art und Weise dann weitergetragen, unterhaltsam. Aber man muss es ja erstmal zum ersten Mal rausbringen und dann auch mit dieser sehr pointierten Meinung ins Kino bringen. Und da bin ich, klar, Filmförderung hatten wir damals, weil für mich war es ein Erstlingsfilm, noch keine. Das heißt, ich musste da meine Kröten zusammenkratzen.
Wie bist du denn dann aber wirklich zum Dokumentarfilm gekommen? Gab es auch während des Studiums vielleicht prägende Menschen oder Seminare, die dich in die Richtung gebracht haben, wo du heute bist?
Ja und nein. Also das Kino ist mir nicht in die Wiege gelegt worden, weil also die meisten, die Kino machen, kommen entweder von der Filmhochschule oder haben also mehr so diesen cineastischen Background. Ich komme tatsächlich aus dem Journalismus und was ich im Kino mache, ist ja nun auch eine Form von ja erklären und also es ist eine politische Form von Dokumentarfilm. Sicherlich muss das auch übers Bild transportiert werden. Aber einer, der von der Filmhochschule kommt, hätte vielleicht nicht so einen großen Bogen geschlagen, also die Lebensmittelverschwendung an sich erklärt hat, dann hätte sich nur zwei Protagonisten aus der Mülltaucherszene vorgenommen, was auch immer. Kann auch schön werden, aber es ist eine andere Form von Film.
Kann man den Beruf des Dokumentarfilmers denn lernen?
Definitiv nicht. Also das ist wirklich etwas, also das ist Learning by Doing und jeder hat so seine Handschrift. Also da gibt es wirklich ganz vieles. Ich meine, ganz tolle Filme, die mich auch geprägt haben und die sehr unterschiedlich ist, Unser täglich Brot, da geht es auch um Lebensmittel, der funktioniert ja fast ohne Text, nur mit großartigen Bildern aus der Lebensmittelherstellung. Man hat anschließend zwar mehr Fragen als Antworten, aber dann muss man sich die eben anderswo herholen. Oder We Feed the World, das war auch so ein Ding, da muss ich sagen, ich kenne kleine Initiativen, die entstanden sind, weil sie gesagt haben, wir haben diesen Film gesehen, der hat uns emotional so berührt. Wir haben gesagt, wir müssen was anders machen in diesem Ernährungssystem. Das war schon so ein Beweggrund, mir zu sagen, wow, wenn Dokumentarfilm das kann, dann muss ich vielleicht von meinen Fernsehreportagen mal eine Entwicklungsstufe weitergehen.
JD Radiowissen, dein Sonntag. Mir sitzt der Filmemacher, Journalist und Buchautor Valentin Thurn gegenüber. Er hat unter anderem die Filme Taste the Waste und Die Essensretter produziert. Und das Thema Ernährung und die Verschwendung von Ressourcen lässt ihn nicht los. Du bist gerade dabei, deinen nächsten Film fertigzustellen. Der heißt 10 Milliarden. Da geht es darum, dass 2050 10 Milliarden Menschen auf der Erde leben werden, so die Prognosen. Also nochmal knapp 3 Milliarden mehr als jetzt. Du wolltest wissen, wie und ob man die satt bekommt. Wirst du Antworten geben können, wenn der Film im Februar bei der Berlinale als Premiere zu sehen ist?
Ja, hoffe ich doch. Nein, natürlich, es ist sicherlich so, es gibt keine einfache Antwort auf diese riesige Frage, können wir denn alle Menschen auf der Welt ernähren? Das Wachstum wird ungefähr bei 10 Milliarden, die Voraussagen sind natürlich nicht ganz präzise, aber das wird ungefähr da dann stoppen. Aber es gibt viele, die das für sich gerne nutzen, dieses Argument, da ist Bevölkerungswachstum, wir müssen mehr erzeugen, um die alle zu ernähren und dabei eigentlich nur ihre eigenen Geschäftsinteressen oder was auch immer. Und das will ich ein bisschen hinterfragen, ohne mich jetzt ganz einfach auf eine Seite zu schlagen, weil es ist gut, Argumente aus ganz unterschiedlichen Lagern. Und es sind vor allem zwei, die Agrarindustrie, sage ich jetzt mal, also Großfarmen und die dahinterstehende Chemie und Technik. Und das andere sind eher Kleinbauern, zum Teil ökologisch, zum Teil aber auch nur traditionell wirtschaftend. Außerhalb von Europa ist der Biobereich ja nicht so relevant. Und jeder für sich reklamiert, wir haben die Lösung und wir wollen dem eben ein bisschen nachgehen.
Kannst du jetzt schon ein Beispiel nennen, was dich bei der Entstehung zu diesem Film am meisten mitgenommen hat, beeindruckt hat, was vielleicht wirklich so für dich am nachhaltigsten war?
Ja, das Ganze entstand tatsächlich bei Taste the Waste. Also zum einen schon im Film angelegt, wir haben in Kamerun gedreht damals und das ist gar nicht im Film zu sehen, aber das hat mich am meisten beeindruckt, dass die Bäckereien mit Metallgittern gesichert waren wie Banken. Mhm. Und das war ganz einfach die Folge der ersten Welternährungskrise 2008. Da sind an den Börsen, an den Weltbörsen, die Getreidepreise haben sich verdoppelt und verdreifacht. Und das hatte auf den Brötchenpreis bei uns hier in Europa kaum Auswirkungen, weil der besteht hauptsächlich aus Arbeitskraft, Energie, Rohstoff spielt nur eine geringe Rolle. Also 1-2 Cent teurer tut uns nicht weh. Aber in Kamerun hat sich der Brotpreis mehr als verdoppelt. Und wer dann schon, und das ist da leider auch Grundnahrungsmittel, wer da schon 60-70% seines Einkommens für Essen ausgibt, der kann einfach dann nicht mehr genug kaufen, der kann nur weniger essen. Und ja, das hat zu Aufständen in vielen Ländern geführt weltweit. Und mir ist auch klar geworden, wie dadurch, dass das 40 Länder waren und sogar Regierungen gestürzt damals, also nur weil in irgendeiner weit entfernten Börse die Preise steigen, mir ist klar geworden, wir sind in einem globalen Dorf, das hängt so eng zusammen. Und es lohnt sich, das auch von einer globalen Perspektive anzuschauen. Das ist nicht mehr so, dass unser Wegwerfen, unser Fleischkonsum, unser Biosprit nichts zu tun hat mit dem Hunger. Leider nicht. Er hat sehr viel mit dem Hunger zu tun.
Ein Thema, was bei uns natürlich auch immer sehr diskutiert wird, ist Gentechnik. Und ihr wart, glaube ich, halt auch Monsanto natürlich bei den großen Firmen, die sich bemühen, Saatgut herzustellen, was einfach haltbarer ist, was nicht so schnell verrottet. Wie ist da deine Meinung? Hat sich die verändert durch deine Recherchen?
Während der Recherchen ja. Also tatsächlich. Aber jetzt nicht die Grundhaltung. Ich will jetzt nicht zu viel vorab verraten, sonst prügelt mich der Kinoverleih.
Geht keiner mehr in den Film.
Nein, Quatsch, aber so das machen wir dann, wenn es kurz bevorsteht. Ja. Aber also generell ist das bei der Gentechnik das Problem ja, auch wer das Ganze kritisch sieht, so wie ich, in dem Moment, wenn die wirklich etwas finden, was Kleinbauern helfen würde, dürreresistente Hirse oder da gibt es ja schon so ein paar Sachen, die rein theoretisch in der Pipeline sind, dann hätten wir ja ein Problem, dagegen zu sein, wenn sie das Saatgut dann auch noch verschenken. Ja. Also beides wird wahrscheinlich nicht passieren, aber so, wenn man so ganz ideologisch sagt, das ist auf keinen Fall eine Lösung, dann wird es schwierig. Mir war es wichtig oder ich wollte ein bisschen unideologisch draufschauen, dass man sagt hier, okay, so wie das jetzt dasteht, ist die Gentechnik leider überhaupt kein Beitrag zum Hunger. Das ist keine Ersteigerung der Erträge, sondern sorgt eigentlich nur dafür, dass Bauern Arbeitserleichterung haben. Das ist was für Großbauern. Die Kleinen, wenn sie das wirklich wahnsinnigerweise übernehmen, dann binden sie sich nur an die Agrarkonzerne, können die Sachen, den Dünger, die Herbizide, die dazu nötig sind, gar nicht immer bezahlen, wenn zumindest bei schlechten Ernten haben sie ein Problem. Also das ist etwas für die entwickelte Welt und nicht für drei Viertel der Bauern auf dieser Welt, die in kleineren Größen. Also es kann sein, dass sich da in Zukunft was Neues ergibt. Ich glaube es ehrlich gesagt trotzdem nicht. Hinterfrage das deswegen auch, weil ein Konzern, der muss ja einen Return haben. Also der muss das, was er investiert, auch wieder zurückbekommen. Das heißt, der wird immer nur in die Forschung investieren, wo Geld zurückkommt. Und das sind wieder nur die Großfarmen. Also deswegen, es gibt keine vernünftige, größere öffentliche Forschung daran. Ich kann nicht sagen, es ist pauschal, es wird nie eine Lösung geben. Das kann ich nicht sagen. Ich kann nur sagen, so wie das System derzeit angelegt ist, braucht man nicht darauf hoffen, dass Gentechnik irgendwas gegen den Hunger beiträgt.
10 Milliarden wird der neue Film heißen. Vorab kommt noch ein Buch raus. Das ist, denke ich mal, schon geschrieben. Aber an dem Film arbeitest du wahrscheinlich jetzt noch aktuell. Wie sieht dein Alltag momentan aus?
Ja, mein Alltag sieht so aus, dass ich ins Büro komme. Der Cutter, der kommt kurz danach und wir sitzen im Schneideraum und feilen. Es ist jetzt wirklich die Endphase. Wir feilen. Das ist ein Film, der ein bisschen anders ist als der vorangegangene, weil man muss sich ja vorstellen, wir erzählen einen wahnsinnig komplexen Zusammenhang, die Welternährung. Also da hängt so viel, also da geht es um Saatgut, Dünger, Fleischproduktion ist diesmal ein sehr großes Thema, auch Futtermittel, um dieses Fleisch dann zu produzieren. Wo kommt das her? Welche Trends gibt es? Was ist noch zu erwarten? Und gleichzeitig haben wir natürlich nur 90 Minuten in so einem Film und deswegen im Buch können wir das ein bisschen ausführlicher darstellen. Im Film muss das auf eine knackige Formel gebracht werden. Ich will erklären, aber ich will auch unterhalten. Im Kino will man jetzt nicht 90 Minuten nur mit Fakten zugeballert werden. Also das ist jetzt sozusagen die Stellschrauben, wo wir mit einem Off-Kommentar, der persönlich gehalten ist. Ich bin sozusagen derjenige, der durch den Film führt, das Ganze zusammenhalten. Das ist noch ein spannendes Experiment für mich.
Spürst du auch die Verantwortung, die du vielleicht mittlerweile hast, auch aufgrund deiner Berühmtheit, sage ich mal, der vorangegangenen Filmerfolge?
Ja, also ich meine, es ist natürlich, einerseits ist es tatsächlich schön, dass meine Stimme gehört wird. Andererseits ja, ich aber das war schon immer so. Ich war schon immer so ein, also ich komme ja aus dem Journalismus und ich habe auch bei einer Halbstunden-Reportage auf den Stehsammler voll mit Sachen recherchiert, weit drüber hinaus über das, was ich eigentlich müsste, weil ich mich sicher machen wollte in dem Feld. Als Journalist betrittst du ja immer Neuland. Ich bin ja kein Agrarexperte und ich möchte nicht irgendwas behaupten, was nachher Haar zur Hälfte falsch ist, weil ich was falsch verstanden habe. Also ich habe mich da auch reingefuchst in den Jahren zuvor schon und jetzt umso mehr.
Valentin Thurn ist mein Gast heute Morgen bei D-Radio Wissen, dein Sonntag. Aber du hast anderthalb Brötchen, hast du zumindest geschafft, auch in der Zwischenzeit. Das freut mich.
Ja, ist ja noch früh. Hat Hunger.
Selbstverständlich, darfst du auch noch was mitnehmen. Also wie gesagt, hier kommt nichts weg. Ernährung ist das große Thema von Valentin Thurn. Und ich kann mir vorstellen, auch was wir jetzt von dir schon alles erfahren haben, dass du mit Sicherheit doch auch von der Politik eingeladen wirst. Oder kommt das vor, dass du zu Enquete-Kommissionen geladen wirst, dass du bitte jetzt, ich sage jetzt mal Angela Merkel einfach mal plakativ erklären sollst, wie können wir die Menschheit retten bzw. bestmöglich ernähren? Passiert sowas?
Tatsächlich, das hat mich am meisten erstaunt, also jetzt nicht Angela Merkel, aber es gab einen Bundestagsausschuss, der sich mit der Frage beschäftigt hat und da wurde ich als Experte geladen und das war aber dann nicht so, jetzt sagen Sie mal, sondern man sitzt dann, für mich war das komplett neu, man sitzt dann neben denen, die da immer sitzen, nämlich den Lobbyisten aus Handel und Industrie. Und es war eher so, dass da die Fetzen geflogen sind, weil ich habe mich furchtbar geärgert. Die haben einen Studienauftrag gegeben. Die Bundesregierung sagt, hat sie so zusammengefasst, wie man es eigentlich nicht zusammenfassen darf. 61% an diesem Müllberg, da ist der Verbraucher dran schuld. Und wenn man einen Studienauftrag gibt und da ein Riesenbereich, die Landwirtschaft sagt, die braucht er nicht untersuchen, lass die mal weg, dann kann man nicht am Schluss eine Prozentzahl raushauen. Das ist verfälschend und es ist genau das passiert in diesem Ausschuss, was zu befürchten war. Die Vertreter von Handel und Industrie haben sich weggeduckt und haben gesagt, naja, also das meiste entsteht doch sowieso beim Verbraucher. Wir schmeißen doch ganz wenig weg, also lasst uns doch auf den Verbraucher konzentrieren.
Das heißt, du bist frustriert, was Politik angeht und das war für dich ein einmaliges Experiment und hast gar keine Lust mehr, mit denen zusammenzuarbeiten.
Es gibt schon auch schönere Erlebnisse. Also das Ministerium hat dann eine Tagung gemacht, die war, glaube ich, ganz produktiv oder auch hier in Nordrhein-Westfalen, das finde ich eigentlich auch ganz schön, da kommt vom Umweltminister ein runder Tisch. Es ist aber nichts Substanzielles passiert. Da ist in anderen EU-Ländern, die sind uns da vorausgeeilt und da muss ich wirklich sagen, die Politik hat in Deutschland versäumt, hier eine Führung zu übernehmen. Sie haben sich mit einer kleinen Verbraucherkampagne haben sie sich ein bisschen so ein Mäntelchen umgelegt, aber anstatt die ganze Produktionskette anzugehen. Wir haben deswegen tatsächlich auch nochmal beschlossen, also wenn ich sage wir, ich hatte ja inzwischen dann einen Verein gegründet mit einer Online-Plattform Foodsharing und haben gesagt, so wir wollen jetzt nicht nur das Essensretten übers Internet propagieren, sondern wollen auch politisch tätig werden. Haben wir zusammengetan mit der Welthungerhilfe, mit dem WWF, den Tafeln, der Verbraucherzentrale und haben eine Kampagne gemacht, die jetzt im September in Berlin vorgestellt wird, die heißt Genießt uns und soll vorbildliche Unternehmen, die was tun gegen die Lebensmittelverschwendung, auszeichnen.
Also man merkt, du machst was, also du redest nicht nur und versuchst irgendwie so drauf zu gucken. Tasteofheimat.de ist auch eine Plattform, die du jetzt gerade ins Leben...
Das ist das Projekt für meinen nächsten Film. Also wenn es um Welternährung geht, dachte ich, ich muss was mit regionaler Ernährung hier in Deutschland machen, weil ich glaube, dass dieses globale Problem lokale Lösungen hat. Und davon wird man aber nächstes Jahr noch sehr viel mehr hören. Also das ist nochmal ein neuer Verein, der sich aber jetzt nicht mehr mit der Verschwendung und dem Essensretten beschäftigt, sondern mit der Produktion von Lebensmitteln. Was kann man eigentlich tun, um bei der Produktion bessere Bedingungen herzustellen, nachhaltigere?
Hast du eigentlich auch noch Zeit für Hobbys oder für komplett andere Dinge oder ist das wirklich dein Lebensinhalt?
Also Hobby wird langsam knapp, das ist richtig, zumal ich noch Familie habe. Also die hat eindeutig Vorrang vor irgendwelchen weiteren Beschäftigungen. Also nee, es macht aber auch Spaß. Wir machen also Ernteaktionen, wo wir mit einem Koch rausgehen und irgendwelche Wildkräuter oder jetzt demnächst ernten wir Speisehanf. Das ist auch so eine vergessene Pflanze und kochen da was draus. Also
bei Herrn Özdemir auf der Terrasse? Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hattest.
Das habe ich mitbekommen. Wir brauchen den nicht, wir essen den und da ist kein THC drin, kann ich dir sagen.
Wenn du wirklich das Sagen hättest in Deutschland, was würdest du ändern?
Also ich glaube, wir haben einen Fehler gemacht, dass wir Politik und Wirtschaft so eng zusammenkoppeln. Also ich finde nach wie vor, die Marktwirtschaft ist ein gutes System, aber es ist richtig und wichtig, dass die Politik klaren Rahmen setzt. Und da haben wir die Lobbys viel zu viel zu sagen in Berlin. Die schreiben ja zum Teil Gesetzestexte. Das darf nicht sein, das ist gefährlich für die Demokratie. Wir müssen da klare, es gibt beim Wegwerfen, kann ich es klar sagen, betriebswirtschaftlich kann ich keinem Unternehmen irgendwie das Übel nehmen, dass er was wegwirft, weil die tun das ja aus ökonomischen Gründen. Das ist halt, da ist die Arbeitskraft teurer als der Rohstoff. Volkswirtschaftlich gesehen ist es aber eine Katastrophe. Wir feuern die Klimaerwärmung an, wir verschwenden Ressourcen, die wir als Volkswirtschaft dringend brauchen. Also hätten wir als Gesellschaft, und die Regierung vertritt uns, ein Interesse, das zu reduzieren. Sie tut's aber nicht, weil die einzelnen Lobbys dagegen sind. Und ich finde, da muss man sich davon diesem Grundsatz, also gerade in CDU, CSU sind sehr stark auf dem Trichter, wir wollen doch nicht noch mehr Regulierung. Und das finde ich zu wenig. Das finde ich wirklich zu wenig. Also ich glaube, das Thema Lebensmittelverschwendung berührt gerade konservative Menschen. Und da muss man dann auch klar sagen, hier, wir haben faktischen Interesse dran, aber wir wollen auch unseren Wählern entsprechen. Momentan werden da leider nur Nebelkerzen geworfen.
Das war jetzt das große Bild und jetzt darfst du noch mal das kleine Bild. Was können wirklich unsere Hörer, was würdest du denen jetzt für diesen Sonntag, für die nächsten Tage, die nächsten Wochen mit auf den Weg geben wollen?
Ja, also ich glaube, jeder kann was tun, indem er sich überlegt, wo kommt eigentlich mein Essen her? Also deswegen, wir haben es jetzt sogar mit einer Webseite versucht, die jetzt in Köln und Umgebung erstmal nur als Pilot existiert. tasteofheimat.de, wo wir Leuten zeigen, welche Anbieter es gibt von regionalen Lebensmitteln. Aber dazu braucht man nicht unbedingt eine Webseite. Man kann auch auf den Wochenmarkt gehen und fragen, wo kommen eigentlich deine Lebensmittel her? Das sind ja auch zum Teil Händler, die es von weit her bringen. Aber bisschen kritischeren Blick auf das, was man sich besorgt. Im Supermarkt wird es schwierig, aber es gibt viele alternative Anbieter. Da entsteht eine Szene, man muss sich nur umschauen.
Vielen herzlichen Dank für deinen Besuch, dass du mit mir gefrühstückt hast und wirklich einen Einblick in dein Leben, in deine Arbeit und auch in deine Überzeugung gegeben hast. Valentin Thurn, gerne. Filmemacher, 10 Milliarden heißt dein neuer Film, der aber erst im Februar zur Berlinale rauskommt. Vorher gibt es aber noch ein Buch und jede Menge im Netz über ihn. Einfach mal googeln. Dankeschön.
Danke, tschüss.
D-Radio Wissen, dein Sonntag.